Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Wir reisen ja heute nicht nur musikalisch in die Zukunft. Ich lese heimlich, wenn es keiner merkt, Horoskope, um meine persönliche Zukunft vorauszusagen. Wie machst du das eigentlich?
Ja, ich schaue natürlich in die Glaskugel.
Ja, das wird bestimmt klappen. Wir wollen mal schauen, wie es mit uns weitergeht. Es ist ja ein bisschen fraglich. Die Annahme, dass man die Antworten auf Zukunftsfragen in der Science-Fiction findet, ist auch so eine Idee. Denn dort spiegeln sich eigentlich ja, wenn man es genau nimmt, vor allem die Sorgen und Ängste der Gegenwart wieder.
Natürlich werden dennoch dort einige Ideen ausgebrütet und Visionen entworfen von einer möglichen Zukunft. Und inwieweit die sich bewahrheitet haben, das lässt sich natürlich logischerweise immer erst im Nachhinein beurteilen. Jochen Dreyer hat das für uns getan und einige Vorhersagen auf ihre Realitätstauglichkeit überprüft.
Science Fiction ist nicht gut darin, die Zukunft vorherzusagen, aber gut darin, über das Jetzt nachzudenken. Wenn du dir die Vorhersagen anschaust, dann sind nur sehr wenige davon Realität geworden. Gene Roddenberry hat nicht vorhergesagt, dass die Ingenieure bei Motorola Klapphandys herstellen werden, aber er hat sie bestimmt beim Design inspiriert.
Der Science-Fiction-Autor und Blogger Cory Doctorow mag recht haben. Die Zukunft voraussagen, das kann kein Buch, kein Film und schon gar keine Kristallkugel. Trotzdem ist es wichtig, darüber nachzudenken, was in der Zukunft möglich sein könnte. Denn Chancen und Risiken aktueller Entwicklungen auszuloten, ist eine wichtige Aufgabe im Hier und Jetzt. Denn der Missbrauch lauert überall.
Beautiful.
Dangerous. You've turned every cell phone in Gotham into a microphone.
Ich glaube, es war Dark Knight Returns. Da gibt es am Ende diese viel kritisierte Szene, in der Batman diese Mega-Überwachungsmaschine, der er sämtliche Bewegungen aller Mobilfunkteilnehmer in Gotham City live sehen kann. Das ist keine Glaskugel. Ich gehe davon aus, dass die NSA sowas Ähnliches hat. Jetzt, in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob das wirklich steigerungsfähig ist. Außer man nimmt dann eben wieder Mindreading hinzu.
Sagt René Walter, Nerdcore-Blogger, Science-Fiction-Experte und seit vielen Jahren interessierter Beobachter von technologischer Entwicklung. Vom Gedankenlesen sind wir tatsächlich noch sehr weit entfernt, aber nicht mehr so weit wie vor 10 oder 20 Jahren. Es wird stark an einem Brain-Computer-Interface geforscht, durch die Maschinen oder Computer nur mit Gedanken gesteuert werden können. Für René Walter etwas, was er gerne noch erleben würde.
Das finde ich unheimlich faszinierend, weil es alle möglichen Implikationen auch gesellschaftlicher Art hat. Es gibt da schon Spielzeuge wie diese Katzenohren, die wackeln, wenn man sich freut oder so. Das sind erste Spielereien, die da in so eine Richtung weisen.
Ebenfalls ein lang gehegter Traum der Science-Fiction, virtuelle Realität. Diese Fiktion wird gerade real. Mit der Datenbrille Oculus Rift fühlen sich Computerspiele noch realer an, weil sie direkt vor den Augen ablaufen und die Umgebung auf Kopfbewegung reagiert. Seitdem das US-Startup damit Erfolg hat, scheint der ganze Sektor im Aufwind zu sein. Erst kürzlich hat das Unternehmen 75 Millionen US-Dollar Fremdkapital eingesammelt. Werden wir also alle bald in virtuellen Welten leben?
Ich glaube, innerhalb der nächsten 50 Jahre werden wir noch sehr außerhalb von Virtual Reality gesellschaftlich leben, was danach kommt. Ja.
Was auch daran liegen mag, dass eine Brille allein nur einen Sinn abdeckt. Für ein realistisches Gefühl in einer virtuellen Welt müssten auch die anderen Sinne angesprochen werden. Hier befinden sich die Entwicklungen meist noch auf Grundlagenebene und weit entfernt von der Marktreife. Mit Bildschirm hat die Menschheit einfach schon etwas länger Erfahrung.
Tu es, es ist doch nur ein Spiel.
Es ist die erste ernstzunehmende Bedrohung der Realität.
Eine Vision wird aber doch bestimmt sehr bald Realität. Das Internet der Dinge und damit endlich eine intelligente Welt, die dem Menschen all die kleinen nebensächlichen Aufgaben abnimmt und vor allem besser organisiert. 50 Milliarden Dinge sollen dann mit dem Netz verbunden sein und untereinander kommunizieren. Die Europäische Union hat kleine Kurzfilme gedreht, wie sie sich die Welt mit dem Internet of Things vorstellt. Und das schon im Jahr 2020.
Imagine everything was linked.
Stell dir vor, alles wäre verlinkt. Ein Professor meldet sich beispielsweise krank. Automatisch gibt ein System über den Universitätsserver eine Meldung an alle Studenten raus. Und automatisch werden die Terminpläne umgeschrieben, die Zeit bis zum darauffolgenden Seminar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln berechnet und der Wecker automatisch auf eine spätere Zeit gestellt.
They could also reset my alarm clock to wake me up a bit later.
Und dazu kommen doch dann noch die Drohnenlieferanten, Roboterhelfer für Jung und Alt und so weiter und so fort.
Distributionsfähige Roboter, also tatsächlich jetzt diese Amazon-Drohne oder Robotern, die möglicherweise Pakete ausliefern können, ich denke, das dauert noch eine sehr lange Zeit. Wo wir allerdings, glaube ich, tatsächlich vor einem Durchbruch stehen, innerhalb der nächsten 5 Jahre oder so, das ist autonomer Verkehr.
Für den ungeduldigen Futuristen, für den die Entwicklung nicht schnell genug sein kann, bleiben 2 kleine Trostpflaster. Gute Science-Fiction und die Erkenntnis, dass man, solange man lebt, unwillkürlich mitreist in die Zukunft.
Doc, I'm from the future.
Ja, und das wollen wir jetzt ganz aktiv tun, mitreisen in die Zukunft, und zwar gemeinsam mit Professor Patrick Bauditsch. Er ist Informatiker am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut und jetzt hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, hallo.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sie beschäftigen sich ja vor allem mit der Frage, wie wir in Zukunft mit Computern kommunizieren oder interagieren. Da sind im Moment viele Richtungen denkbar, denn wir erleben viele verschiedene Entwicklungen. Es gibt Sprache, es gibt Bewegungsgesten, es gibt immer noch Maus und Tastatur. Woran arbeiten Sie denn jetzt genau?
Also unser Ziel als Forschungsgruppe ist, dass wir die Interaktion in der etwas weiterliegenden Zukunft analysieren und verstehen und verändern wollen. Wir haben uns viel mit Touch-Interaktion beschäftigt in den letzten Jahren, und jetzt im Moment ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass die wirklich relevanten Änderungen in der Zukunft mit physikalischer Interaktion zu tun haben werden. Das heißt, ganz wichtige Entwicklungen da sind sowohl Haptik, das heißt Geräte, die irgendwie eine physikalische Empfindung produzieren, während man mit ihnen interagiert, als auch Geräte, die drucken in 3D, also die irgendwas fabrizieren, sodass am Ende von der Interaktion mit dem Gerät nicht nur eine dieses Vergängliche, was wir heute haben, wo man mal was berührt, sondern wo am Ende was übrig bleibt, was wirklich physikalisch da bleibt. Und da passieren gerade ganz fantastische Sachen, und wir wollen dabei sein, diese Zukunft zu gestalten.
Das heißt, es entsteht was, es kommt was Haptisches raus, aber wie kann man sich die Bedienung in der Zukunft vorstellen? Geht es mehr über Sprache, geht es mehr über Bewegung, dass ich mich vor dem Gerät bewege, über Gesten, über die Maus? Was prognostizieren Sie da?
Ich denke, die Interaktion mit Computern geht durch verschiedene Phasen durch. Wenn ich mich hier umgucke im Funkhaus, wir haben alle noch irgendwie Notebook-Computer dabei. Das ist im Prinzip Technologie aus den späten 60er Jahren. Doug Engelbart, der jetzt gerade vor kurzer Zeit gestorben ist, hat im weiteren Sinne das alles erfunden, zusammen mit Xerox PARC, die noch ein bisschen was dazugefügt haben. Im Prinzip ist das immer noch da. Ja, dann haben wir alle auch irgendwie ein Telefon dabei. Ich gucke mal gerade so rum, die haben alle Touchscreens. Ja, das ist im Prinzip Technologie, die jetzt auch schon eine Weile dabei ist. Und jetzt ist gerade so die Milliarden-Dollar-Frage, die sich viele große Firmen gerade stellen, ist, wie geht es weiter? Da gibt es auf der einen Seite, zum Beispiel Samsung hat gerade eine Uhr rausgebracht. Google sagt, wir sollen eine Brille aufhaben mit einem Display drin. Andere Spielkonsolen haben irgendwie Gestensteuerung. Ich denke, die Antwort, wie wir in Zukunft interagieren werden, ist abhängig davon, welchen Bereich ich anschaue. Ich denke, die Leute von uns, die früher mit einer Schreibmaschine gearbeitet hätten, wir werden auch weiter mit einer Schreibmaschine arbeiten, und die wird halt so aussehen, wie das gerade vor uns liegt hier. Ich denke, dass Mobilgeräte wahrscheinlich irgendwie in einer gewissen Art und Weise konvergieren, dahin, wo sie gerade sind. Das sind eigentlich gut ausgereifte Geräte. Und trotzdem wird jetzt was Neues passieren. Und ich glaube, das erste Mal oder viel stärker als vorher wird dabei Mode eine Rolle spielen.
Mode?
Mode wird eine Rolle spielen, ja. Und zwar ist es so, dass früher war das so, dass Computer haben zu Hause gestanden. Da war das im gewissen Sinne eine Privatsache, ob ich jetzt einen Apple habe oder einen Microsoft oder einen IBM-Rechner oder sowas. Mit Mobiltelefonen war das schon viel mehr so, dass wenn wir unterwegs waren, dass wir die auf den Tisch gelegt haben und andere konnten sehen, was wir haben. Und in der nächsten im nächsten Stadion kommen wir jetzt in das, was im Englischen Wearable heißt. Ja? Das heißt, es sind Geräte, die ich nicht mehr physikalisch mit mir rumtrage, sondern die ich am Körper trage, die jetzt Teil meiner Kleidung werden und natürlich dadurch auch stärker Teil meiner Erscheinung nach außen. Ja? Und deshalb ist am Ende die Frage, ob zum Beispiel Google Glass, also die Idee, dass ich ein kleines eingeblendetes Display habe in meiner Brille drin, ob das am Ende ein Riesenerfolg wird oder ein Riesenflop, ist im weiteren Sinne eine Modefrage. Und so wird es auch diskutiert gerade.
Mhm. Sie haben gerade schon die Klassiker oder die Urväter dieser Entwicklung benannt. Der US-Informatiker und Computerpionier Alan Kay hat ja 1971 gesagt, the best way to predict the future is to invent it. Also man kann die Zukunft nicht vorhersagen, sondern muss sie erfinden. Würden Sie dem so zustimmen oder ist es doch eher so ein fortschreitender Prozess?
Also ich denke, Alan Kay ist sicherlich, mit dem ist nicht zu argumentieren hier, das macht total Sinn. Der ist natürlich unangefochten einer der Leute, die Zukunft erfunden haben. Ja. Also nochmal, die Geräte, die gerade um uns rumliegen, sind zum großen Teil auf der Arbeit von Alan Kay aufgebaut, der damals schon im Prinzip das, sagen wir, das iPad sozusagen envisioned hat zu der Zeit. Mein Hintergrund ist, ich bin promovierter Informatiker, was ich im weiteren Sinne als eine Ingenieursdisziplin betrachten würde. Meine Studenten am Hasso-Platten-Institut sind alle ausgezeichnete Ingenieure und natürlich muss ich da Alan Kay zustimmen, dass zumindest unsere Perspektive auf die Zukunft ist da ganz selbstverständlich, die mechanisch zu bauen. Und das ist im Prinzip unsere Methode, die Zukunft vorherzusagen. Das ist, dass wir heute das versuchen zu bauen, was von dem, was wir glauben, was in 10 Jahren dann im Massenmarkt ankommen wird.
Wie entsteht oder wie entwickelt man überhaupt so ein Interface, also eine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine? Wie gehen Sie da vor?
Na, ich glaube, bei der Entwicklung von User Interface gibt es extrem verschiedene Vorgehensweisen, je nachdem, welchen Zeitrahmen es sich dreht. Also es gibt nicht einfach diesen Gebrauchsfall, ja, mit dem wir uns als Wissenschaftler eigentlich nicht beschäftigen. Das ist mehr so eine berufsbildende Geschichte. Also wenn wir jetzt eine Webseite brauchen oder irgendwie eine iPhone-App oder sowas, dann gibt es da auch einen Kurs, den wir unterrichten, wie man eine Vorlesung, wie man da so diesen Designprozess anwendet da drauf. Ja. Der ist ein relativ geradliniger Prozess, der fängt irgendwie mit Brainstormen an und hört irgendwie mit einer Implementierung auf und hat viel mit Benutzern dabei. In der Forschung ist es ein bisschen anders. Ja, dadurch, dass wir bewusst versuchen, die weitergehende Zukunft vorherzusagen, funktionieren viele von diesen Methoden nicht. Das heißt, die Idee, Benutzer zu befragen, haut in dem Fall einfach nicht mehr so hin. Henry Ford hat mal gesagt, wenn er den Leuten das gegeben hätte, wonach sie gefragt hätten, hätte er ihnen schnellere Pferde verkauft und nicht ein Auto. Das heißt, Benutzer sind bekannt dafür, dass sie eigentlich nicht so visionär sind. Das heißt, da darf man und muss man manchmal auch ein bisschen provokativ sein und einfach mal gucken, was geht und einfach mal ausprobieren.
Sie hatten jetzt schon auch Google Glass erwähnt und das ist ja so ein schönes Beispiel für eine neue Entwicklung, wo auch noch ein Diskurs hinten dran hängt, nämlich wollen wir so eine Technik überhaupt? Wenn man jetzt Interfaces für die Zukunft entwickelt oder versucht vorherzusagen, wie die aussehen könnten, wird dann diese Diskussion auch gleich mit vorweggenommen oder macht man da erstmal, was technisch möglich ist und lässt den Rest erst hinten dran?
Ich denke, also sowohl ist die Ingenieursleistung als auch die Diskussion finden beide statt. Ich habe 10 Jahre in den USA gelebt. Der Unterschied zwischen Deutschland und USA ist, wann diese Diskussion stattfindet. In den USA passiert die Diskussion immer sehr spät, in Deutschland passiert sie sehr früh. Oft bevor die Technologie überhaupt verstanden ist. Also ich fand das ganz interessant. Ich bin vor 5 Jahren ins Hasso-Platten-Institut gekommen, war vorher bei Microsoft Research in Redmond und bei Xerox PARC. Und fand es schon spannend, dass die Zeitung hier aufgemacht hat, dass über Technologien, die überhaupt noch nicht technisch möglich sind, bereits diskutiert worden ist, wie man sie stoppen kann. Und das ist sicherlich eine kulturelle Sache, die in Deutschland tief verankert ist. Ich denke, als Gruppe versuchen wir, eine gute Balance zu finden dazwischen. Ja. Wir sind auch eine internationale Gruppe, das heißt, wir haben viele Studenten, wir haben Studenten aus den USA, wir haben Studenten aus Asien und so. Und dann was in welcher Reihenfolge passiert, ist dann so ein bisschen Resultat daraus, dass aus der internationalen Mischung.
Es gibt ja schon jede Menge Vorhersagen auf die Zukunft. Manche sind eingetroffen, manche nicht. Was glauben Sie, ist es heute leichter oder schwieriger, die Zukunft zu beschreiben bzw. zu erforschen?
Ich denke, die Zukunft, sagen wir mal so, ich glaube, Evolution beschleunigt gerade. Ja. Also wenn man zurückschaut in der Evolution der Geschichte, es gibt ja einige Leute, die sagen, dass wir auf eine Singularität zugehen, dass Evolution natürlich nicht mehr genetisch stattfindet heute, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Ich finde zum Beispiel, dass Wikipedia ein wichtiger Entwicklungsschritt in der menschlichen Zivilisation und Intelligenz im weiteren Sinne ist, was plötzlich eine Chance gibt für 6-Jährige, alles rauszufinden, was sie wissen wollen. Zur Freude und zum Leid der Eltern, die plötzlich, wo die 6-Jährigen das schon besser wissen. Und ich denke, dass man sieht das in ganz vielen Bereichen, dass Computer eine riesige Rolle spielen dabei, die menschliche Evolution voranzutreiben. Ob das jetzt leichter ist, das vorherzusagen, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist genauso schwierig. Also ich denke auch, was Sie von Alan Kay erwähnt haben, bei Xerox gab es ganz spannende Beispiele, dass die gleichen Leute, die zu der Zeit, als der Personal Computer rausgekommen ist, riesigen Widerstand von der Firma erfahren haben, ja, wo die Firma Xerox war ja, hat die Vision des Personal Computers nicht verstanden damals, sonst hätten wir ja heute alle, würden wir alle an Xerox-Computern sitzen und nicht irgendwie an PCs und Macs. Die gleichen Leute haben ein paar Jahre später haben versucht, einen Kollegen daran zu hindern, seine Zeit damit zu verschwenden, Videobilder von der Videokassette in den Computer runterzuladen und dann da irgendwie mit bunten Bildern drauf rumzumalen und wieder auf das Band rauszuschreiben. Dieser Mensch hat natürlich auch eine Milliarden-Dollar-Industrie erfunden, nämlich die Industrie des Video-Editings und der ganzen Kunst, die hinten rausgekommen ist mit dazu. Ich denke, dass jeder von uns irgendwie, wir haben alle so eine Gabe, ein Stück Zukunft zu sehen. Da fühlen wir uns oft unverstanden und drücken und versuchen, diese Zukunft voranzutreiben. Und gleichzeitig können wir genauso ignorant sein bei dem nächsten Entwicklungsschritt, der uns nicht mehr betrifft. Wenn ich jetzt rumfrage, Sie finden bestimmt alle, dass irgendwie das Web eine tolle Sache ist und vielleicht verstehen Sie gleichzeitig Twitter nicht mehr oder sowas. Ja. Mhm. Und Ihre Kinder, die jetzt Twitter total toll finden, verstehen vielleicht in 10 Jahren das nächste Ding dann nicht mehr. Ja.
Ganz kurz zum Schluss vielleicht noch, was ist bei Ihnen sozusagen das, wo Sie denken, okay, das ist meine Vision, da sehe ich ein Stück Zukunft? Ganz kurz.
Ja, also das Wichtigste, was wir gerade machen, ist, ich sehe die größten Möglichkeiten in der Personal Fabrication. Das heißt, in den letzten wenigen Jahren gibt es eine riesige Revolution, die stattfindet in der Verbindung zwischen Fabrikationsmaschinen, also 3D-Druckern und Lasercuttern und der klassischen Informatik. Das Wichtige dabei ist, dass die Maschinen gerade extrem billig werden. Da spielen auch solche Sachen wie Kickstarter eine Rolle, wo plötzlich jetzt Geräte, die früher 50.000 gekostet haben, jetzt noch 2,5 kosten, demnächst 200 kosten werden. Und das eröffnet fantastische neue Möglichkeiten. Also mit meiner Gruppe am Hasso-Platten-Institut sind wir dabei, zu erforschen, wie Leute mit solchen Geräten arbeiten können. Und ich sehe das als eine wahnsinnige, aufregende Möglichkeit, weil klassisch ist es so, dass wir mit Daten gearbeitet haben. Und jetzt ist plötzlich eine Situation entstanden, wo wir die Gelegenheit haben, die physikalische Welt zu beeinflussen. Das heißt, wir können Sachen in die virtuelle Welt rüberziehen, können die da bearbeiten, können die teleportieren, können Geräte faxen, können uns über IP-Probleme Gedanken machen. Und das sind alles Sachen, die wir am Hasso-Platten-Institut machen, mit physikalischen Geräten jetzt.
Vielen Dank, Professor Patrick Bauditsch, Informatiker am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut, für diesen Blick in die Zukunft. Dankeschön.